SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Stefan Eich. Guten Morgen. Bevor Donald Trump womöglich die Unterstützung für die Ukraine drastisch einschränkt nach seiner Machtübernahme, bekommt das Land noch einmal Militärhilfe aus den USA. US-Außenminister Blinken hat Waffen und Munition im Wert von umgerechnet rund 690 Millionen Euro angekündigt. Laura Janke.
Die neuen Militärhilfen sollen laut Blinken sicherstellen, dass sich die Ukraine weiter gegen die russische Aggression verteidigen kann. Nach seinen Worten sind unter anderem Landminen, Raketen, Drohnen und Munition vorgesehen. Auch Bundeskanzler Scholz hatte der Ukraine zuvor anhaltende Unterstützung zugesichert. Er war gestern zu Besuch in Kiew und betonte, die Ukraine könne sich auf Deutschland verlassen. Über weitere Hilfen und die aktuelle Lage im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine beraten heute auch die Außenminister und Ministerinnen der NATO-Staaten in Brüssel.
Norwegen will F-35 Kampfjets und etwa 100 Soldaten und Luftabwehrsysteme nach Polen schicken, um den Flughafen in Rzeszów zu schützen. Der liegt in der Nähe der Grenze zur Ukraine und gilt als Nachschubdrehkreuz für das angegriffene Land. Die Mission soll bis Ostern dauern. Wie schon erwähnt, beraten die Außenminister der NATO-Staaten heute ebenfalls darüber, wie sie die Ukraine in diesem Winter unterstützen können. Dabei geht es darum, zwei Herausforderungen gleichzeitig zu bewältigen. Helga Schmidt mit den Details.
Es geht einmal um das Vorrücken russischer Truppen an mehreren Frontabschnitten. Und es geht auch um die Unsicherheit, wie die NATO damit umgehen wird, wenn Donald Trump am 20. Januar vereidigt wird. Zum ersten Mal ist die neue EU-Chefdiplomatin dabei, Kaja Kallas. Die frühere Regierungschefin von Estland wird über ihre Reise in die Ukraine berichten. Sie war Sonntag dort und hat vorgeschlagen, dass ein möglicher Waffenstillstand in der Ukraine durch EU-Länder abgesichert werden könnte.
Die israelische Armee ruft wieder viele Menschen im südlichen Gazastreifen auf, bestimmte Gebiete sofort zu verlassen. Von der Stadt Khan Yunis aus ist Israel wieder mit Raketen beschossen. Die Hamas hat gesagt, sie sei das gewesen. Die israelische Armee hat Karten mit Anweisungen veröffentlicht, wo die Zivilisten hingehen sollen. Die israelische Luftwaffe hat außerdem, trotz vereinbarter Waffenruhe, schwere Angriffe auf den Libanon geflogen. Ziele waren nach israelischen Angaben Terroristen der Hisbollah-Miliz und Dutzende Abschussrampen. Gesichert rechtsextrem, so stuft der Verfassungsschutz die junge Alternative ein, die Nachwuchsorganisation der AfD. Nun will die Partei versuchen, sich von dieser JA zu trennen und eine neue Jugendorganisation zu gründen. Für beides müsste allerdings die Satzung der Partei geändert werden. Vorbild für diese neue AfD-Nachwuchsorganisation soll angeblich das Modell der Jusos in der SPD sein. Was das bedeutet, erklärt Cedric Bies.
Die bisherige Nachwuchsorganisation Junge Alternative, kurz JA, kann quasi machen, was sie will. So hat es ein hochrangiges Parteimitglied der AfD gegenüber der dpa formuliert. Im Moment müssen Mitglieder der JA zum Beispiel nicht gleichzeitig Mitglied der AfD sein. Damit kann die Partei bei Verstößen auch nicht konsequent einschreiten. Um das zu ändern, will der Bundesvorstand offenbar eine neue Jugendorganisation gründen und sich von der JA trennen. Dazu soll die Parteisatzung geändert werden. Ein Parteitag müsste das mit Zweidrittelmehrheit beschließen. Die junge Alternative wird vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuft.
Dass der schwedische Elektroautozulieferer Northvolt pleite ist, könnte für Deutschland teuer werden. Konkret geht es um rund 600 Millionen Euro, die die staatliche Förderbank KfW Northvolt geliehen hatte. Aus der SWR aktuell Redaktion Susanne Kimmel.
Mit dem Darlehen wollte das schwedische Unternehmen eine Batteriezellenfabrik in Heide bauen. Das Projekt liegt jetzt vorerst auf Eis, weil Northvolt einen Insolvenzantrag gestellt hat. Der Bund und das Land Schleswig-Holstein haben bei der Förderbank für den E-Auto-Zulieferer gebürgt. Die 600 Millionen Euro könnten also jeweils zur Hälfte an ihnen hängen bleiben. Denn Forderungen von Geldgebern stehen in dem Insolvenzverfahren hinten an. In die finanzielle Schieflage war Northvolt geraten, weil viele der erhofften Aufträge für E-Auto-Batterien ausgeblieben sind.
Die Fußballnationalmannschaft der Frauen hat ihr letztes Länderspiel in diesem Jahr verloren. Das Testspiel gegen Italien in Bochum endete 1:2. Kapitänin Julia Gwin hat ihr Team nach dem Spiel trotzdem in Schutz genommen.
Ich glaube, das sind Dinge, die können passieren. Das darf man jetzt nicht an den beiden Fehlern festmachen, weil wir hatten genügend Chancen, um es auszubaden, um dann auch in Führung zu gehen. Haben meiner Meinung nach wirklich ein dominantes Spiel gemacht, aber es dann verpasst, die Chancen reinzumachen. Und das ist eher das, was wir uns ankreiden müssen.
53 Milliarden Euro sind selbst für den reichsten Mann der Welt viel Geld. Und dass Elon Musk diese 53 Milliarden nicht bekommt, das hat ein US-Gericht entschieden. Es ging um ein extra Gehaltspaket, das der Tesla-Chef haben will. Die Aktionäre hatten im Juni dafür gestimmt. Das Gericht allerdings bezeichnete die Summe als, Zitat, unfassbar und überhöht. Ein Aktionär hatte gegen die Zahlung geklagt. Er argumentiert, Musk habe das Geld nicht verdient, denn die vorgegebenen Ziele, um diesen Bonus zu bekommen, die seien zu leicht zu erreichen gewesen. Der Musk-Freund und künftige US-Präsident Donald Trump will am Samstag nach Paris fliegen und bei der Wiedereröffnung von Notre Dame dabei sein. Das hat er auf seiner eigenen Internetplattform geschrieben. Die Kathedrale in Paris ist vor über 5 Jahren ausgebrannt. Noch während die Flammen aus dem Dach schlugen, hatte Trump per Twitter gefordert, Löschflugzeuge sollten über Notre Dame tonnenweise Wasser abwerfen. Das allerdings hätte nach Einschätzungen von Experten die Kirche völlig zerstört.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Es gibt dichte Wolken, selten Sonne und einige Schauer und am Nachmittag Schnee oberhalb von 300 Metern in Rheinland-Pfalz und oberhalb von 500 Metern in Baden-Württemberg. Höchstens 3 Grad heute im Schwarzwald und bis zu 8 Grad in der Südpfalz und am Mittelrhein.
SWR aktuell. Hintergrund.
Sich engagieren, etwas machen, das ist die Grundlage einer funktionierenden Demokratie, sagen viele. Das machen auch viele junge Menschen in diesen durchaus bewegten Zeiten. Wir wollen in einer Serie in dieser Woche genau schauen, weil auch jungen Initiativen oft das Geld fehlt und es in Zeiten knapper Kassen auch vom Staat zu wenig Geld gibt für jugendliches Engagement. Franziska Wonnebauer leitet ehrenamtlich die lokale Niederlassung von Krass e.V. in Trier, wo sie Projekte für benachteiligte Jugendliche organisiert. Ich habe vor der Sendung mit ihr gesprochen und sie gefragt, was das für Projekte sind.
Das sind Projekte im Bereich der kulturellen Bildung. Wir machen also Bildungsangebote für Kinder und Jugendliche in den Bereichen Malen, Musizieren, Tanzen, Töpfern, Songs schreiben und so weiter. Und die Idee ist, wir machen die Teilnahme an allen Kursen kostenlos, damit wirklich jeder mitmachen kann, egal in welchen finanziellen Hintergrund die Kinder haben.
Wer kommt denn da zu Ihnen, diese benachteiligten Kinder und Jugendliche? Wer ist das?
Das sind Kinder und Jugendliche oft mit Flucht- oder Migrationsgeschichte. Kinder und Jugendliche, die eine sehr kinderreiche Familie haben, also ganz viele Geschwister, wo dann das Geld fehlt, um einzelnen Kindern zum Beispiel das Erlernen eines Musikinstruments zu ermöglichen. Ja, und Kinder und Jugendliche aus Familien mit weniger Geld einfach.
Wie viele Kinder und Jugendliche haben Sie da in Ihren verschiedenen, ich sag mal, Kursen oder in Ihren verschiedenen Treffpunkten?
Das variiert je nach Projekt. Wir haben ja auch keinen eigenen Standort, also keine eigenen Räumlichkeiten und arbeiten deswegen auch oft mit Kooperationspartnern zusammen. Aber ich meine, letztes Jahr waren es um die 600 Kinder und Jugendliche, die wir erreicht haben.
Wer einmal versucht hat, eine Musikschule für sein Kind zu buchen, weiß, das kostet richtig Geld. Sie machen es kostenlos. Wie finanzieren Sie das?
Wir finanzieren uns zu 100% über Spenden und Fördergelder. Das heißt, meine Aufgabe ist es immer, für jedes Projekt einen Geldgeber zu suchen, der bereit ist, die Kosten zu tragen.
Wir reden jetzt von Ihrer Kundschaft, diejenigen, die da diese Fertigkeiten lernen, die sich da treffen. Wer unterrichtet die denn? Unterrichten in Anführungszeichen. Sind das auch junge Menschen, die sich da einbringen?
Das sind teilweise junge Menschen, aber oft auch erfahrene professionelle Dozentinnen und Dozenten, zum Beispiel professionelle bildende Künstlerinnen oder Musikerinnen und Musiker.
Welchen Beitrag leistet überhaupt Engagement und speziell junges Engagement für unsere Gesellschaft? Wie nehmen Sie das wahr?
Also Ehrenamt hat ja immer damit zu tun, Gesellschaft mitzugestalten und sich einzubringen und soziale Verantwortung zu übernehmen. Und junge Menschen sind ja nun mal Teil der Gesellschaft und deswegen finde ich es auch wichtig, dass sie eben auch mitgestalten und anpacken und versuchen, Dinge zu verändern. Und ich denke, das kann auch für viele Vereine ein großer Gewinn sein, wenn junge Menschen mitmachen, weil sie möglicherweise auch frischen Wind reinbringen und neue Ideen einbringen und vielleicht alte Strukturen modernisieren wollen.
Jetzt haben junge Menschen ja nicht 100% Freizeit am Tag, um es mal vorsichtig zu sagen. Die Schule ist anstrengender geworden als früher. Man muss mehr machen. Vielleicht wollen einige auch den Führerschein machen, dafür Geld verdienen. Bleibt da überhaupt Zeit noch, sich ehrenamtlich irgendwo zu engagieren?
Ja, das ist in der Tat eine Herausforderung, würde ich sagen. Man muss es sich tatsächlich auch leisten können, sich zu engagieren. Also auch wer ein anspruchsvolles Studium in Vollzeit absolviert und nebenbei arbeiten gehen muss, um sich das zu finanzieren, der hat im Zweifel keine Zeit, um dann auch noch ehrenamtlich zu arbeiten. Der braucht das Geld dann fürs Studium oder zum Leben. Insofern ist das in der Tat ein Problem, dass viele junge Leute sich das gar nicht mehr leisten können, sich ehrenamtlich zu engagieren. Zeitlich oder auch finanziell.
Franziska Wonnebauer vom KRASS e.V. in Trier. Der Verein bietet Kultur- und Bildungsprojekte für Jugendliche und Kinder. Morgen sprechen wir in unserer Engagement-Serie dann über ein Projekt in Kaiserslautern, wo sich Nachwuchsfußballerinnen um Seniorinnen kümmern.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Wieder kann es für Pendler und Schüler in Baden-Württemberg eng bzw. spät werden, weil Busse und Bahnen nicht fahren. Grund ist der Tarifstreit. Zum Streik aufgerufen sind, wie gestern, 1800 Beschäftigte des Verkehrsunternehmens SWEG und heute auch noch rund 1000 Mitarbeiter der Albtal-Verkehrsgesellschaft mit Sitz in Karlsruhe. SWR-Wirtschaftsredakteurin Stefanie Geißler.
Bei der AVG ist laut Verdi nur mit kleineren Einschränkungen für die Fahrgäste zu rechnen. Dort werden vor allem die Werkstätten und die Wagenreinigung bestreikt, aber auch Beschäftigte der Infrastruktur und des Fahrdienstes sind zum Streik aufgerufen. Bei der SWEG werden Busse und Nahverkehrsbahnen in denselben Städten bestreikt wie bereits gestern am ersten Streiktag. Etwa in Wiesloch und Sinsheim in der Region Rhein-Neckar, in Südbaden die Städte Offenburg, Kehl, Lahr sowie Weil am Rhein und Müllheim. Im Schwäbischen trifft der Streik unter anderem Ulm, Hechingen und Heidenheim. Verdi fordert 350 Euro mehr Lohn für die Beschäftigten und eine Inflationsausgleichsprämie. Man läge bereits nah beieinander in den Verhandlungen, heißt es von der Arbeitgeberseite. Daher hätte man sich mehr Verhältnismäßigkeit bei den Streiks gewünscht, etwa stundenweise Arbeitsniederlegungen statt der ganztägigen. Beim Schienenverkehr seien stundenweise Streiks schwierig zu organisieren, heißt es dazu von Verdi. Hinzu komme, dass die Fahrerinnen und Fahrer Hemmungen hätten, nach 2 Stunden Streik wieder in den Bus oder in die Bahn zu steigen. Denn dann bekämen sie den gesamten Groll der Fahrgäste ab. Der nächste Verhandlungstermin ist am Donnerstag.
Während und nach der Flutkatastrophe an der Ahr ist viel schiefgelaufen. Das Land Rheinland-Pfalz hat Besserung versprochen und deswegen das neue Lagezentrum für Bevölkerungsschutz gegründet. Heute wird es in Koblenz offiziell in Betrieb genommen. SWR-Reporterin Sarah Mauer.
Bei der Flut hatten die zuständigen Katastrophenschutzbehörden ja lange überhaupt kein vollständiges Lagebild. Und das Landratsamt, das die Einsatzleitung hatte, war überfordert und schlecht vorbereitet. In solchen Fällen kann das Lagezentrum jetzt eine wichtige Unterstützung leisten und zum Beispiel im Auftrag des Landkreises zusätzliche Hilfe anfordern. Je nachdem, wie groß so eine Gefahrenlage ist, können dann bis zu mehreren Dutzend Experten im Lagezentrum zusammengerufen werden und von da aus bei der Koordinierung der Rettungskräfte helfen, die Presse informieren und dafür sorgen, dass die Bevölkerung schnell gewarnt wird. Ministerpräsident Schweizer sagt, das Lagezentrum setzt bundesweit Maßstäbe.
Auf der A66 am Schiersteiner Kreuz kann es ab 7 Uhr wieder zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kommen. Grund sind Bauarbeiten in Fahrtrichtung Rüdesheim. Dabei wurde am Schiersteiner Kreuz erst vor kurzem noch gebaut, wie SWR-Reporter Markus Volland berichtet.
Das ist knapp 3 Wochen her und damals ging es in die andere Richtung. Also Richtung Frankfurt. Dort waren Fahrbahnplatten gebrochen und die mussten repariert werden. Nun will man bei der zuständigen Autobahn GmbH offenbar auf Nummer sicher gehen und nimmt sich die Fahrbahnplatten im Bereich des Schiersteiner Kreuzes auch in Richtung Rüdesheim vor. Die sind wohl auch kaputt. Davon betroffen sind heute die Ausfahrt Mainz-Rüdesheim und die beiden Fahrstreifen in Richtung Wiesbaden-Stadt, heißt es in einer Mitteilung. Ab morgen ist dann auch die Ausfahrt Frankfurt-Mainz betroffen. Das Ganze soll bis Freitag dauern und während der Arbeiten wird dort komplett gesperrt. Es wird, wie schon vor 3 Wochen, Umleitungen geben.
In Brüssel geht heute der Streit um ein EU-Gesetz gegen Abholzung in die entscheidende Runde. Mitgliedstaaten, Parlament und Kommission müssen sich entscheiden, ob die Entwaldungsrichtlinie um ein Jahr verschoben wird, wie es zahlreiche EU-Mitgliedstaaten, Wirtschaftsbände sowie EU-Handelspartner wie Brasilien fordern. Mehr dazu von Matthias Reiche.
Die Zeit für einen Kompromiss ist knapp. Im Falle eines Scheiterns würden die neuen Regeln, wie ursprünglich vorgesehen, schon zum 1. Januar greifen. Dann droht eine rechtliche Grauzone für die Unternehmen, die dringend Planungssicherheit für die Umsetzung brauchen. Grund für die Wiederaufnahme der Verhandlungen war, dass die EVP, zu der auch CDU und CSU gehören, im Parlament gemeinsam mit den Rechtsaußenfraktionen und Liberalen weitere grundlegende Änderungen durchgesetzt haben, um die Verordnung abzuschwächen. Im Rat der 27 Mitgliedstaaten stieß das allerdings auf deutliche Ablehnung. Sehr wahrscheinlich muss die CDU-Politikerin Christine Schneider, die auf Seiten des Parlaments die Verhandlungen führt, nun auch ihre Änderungswünsche fallen lassen. Im Gegenzug würden die Vorschläge in eine unverbindliche Kommissionserklärung einfließen, die eine allgemeine Überprüfung der Verordnung für 2028 in Aussicht stellen könnte.
Auf dem Koblenzer Weihnachtsmarkt protestieren heute Sängerinnen und Sänger mit einem sogenannten stillen Chor gegen die gestiegenen GEMA-Gebühren. Nach Angaben des Chorverbandes werden mehrere Chöre ab 19 Uhr auf die Bühne kommen, nicht singen und stattdessen ein Banner zeigen, auf dem steht, warum sie das machen. Weil die Musikrechtegesellschaft GEMA die Preise drastisch erhöht hat, verzichten bundesweit Kommunen bei ihren Weihnachtsmärkten auf Live-Musik.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Im politischen Berlin sind viele Promis ausgeflogen, viele Minister sind auf Auslandsreise. Vielleicht auch, um vor der angespannten Stimmung in der Hauptstadt zu fliehen, sagt SWR Berlin-Korrespondent Oliver Neuroth.
Der Kanzler auf Ukraine-Besuch, die Außenministerin in China. Der Verteidigungsminister ist immerhin gerade zurück aus Norwegen. Aber der Wirtschaftsminister bleibt noch ein bisschen in Kenia. Gleich für 4 Tage besucht Robert Habeck den German African Business Summit in Nairobi, weit weg von der Heimat. Dass er nicht unbedingt große Lust hat auf diese politische Zwischenphase nach Ampel aus, vor Neuwahl, hat er vor kurzem schon auf einer Reise nach Lissabon verraten, zumindest indirekt. Das Regierungsflugzeug war kaputt und wir konnten erst mit einem Tag Verspätung zurück nach Berlin fliegen. Dass Habeck dadurch die Regierungserklärung des Kanzlers und den Schlagabtausch mit CDU-Chef Merz verpasste, hat er nur mit einem Lächeln quittiert. So viel Lust dürfte er aktuell auch nicht haben, als Vizekanzler einer Minderheitsregierung bei der Opposition um Stimmen für jedes Gesetzesvorhaben zu betteln und sich die ersten Wahlkampfattacken von CDU und CSU als Antwort anzuhören. Dann lieber exotische Reisen als Minister mitnehmen, ein wenig Ablenkungsmanöver vielleicht und solange man überhaupt noch Minister ist.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.